guten Morgen. Ich habe eine Predigt, die für mich diese Woche und auch schon ein paar Wochen mich selber so begeistert hat, weil ich Dinge aus der Bibel rausgefunden habe, die für mich revolutionär waren, und ich freue mich, dass ich das heute euch weitergeben darf. Wusstet ihr, dass über mehrere Jahrhunderte Uneinigkeit in der Kirche gab über das, was der Apostel Paulus geschrieben hat und über das, was Jakobus geschrieben hat? Und zwar mit Errettung durch Glauben oder Errettung durch Werke. Ich habe mich also in der Predigt, oder ich möchte mich heute in der Predigt damit beschäftigen. Und ihr könnt gewiss sein, es wird unheimlich interessant. Es gibt drei Punkte. Im ersten Punkt beschäftigen wir uns mit der Aussage von Paulus: Der Mensch wird durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Gesetzeswerke. Im zweiten Punkt werden wir uns mit den Worten von Jakobus beschäftigen, die sagen: Ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt, nicht aus Glauben heraus. Allein. Nochmal. Ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt, nicht aus Glauben allein. Hört sich an, wie dass es total konträr ist. Da werden wir uns damit beschäftigen. Und der dritte Punkt wird das Resultat aus 1 und 2 sein, was es wirklich für uns heißt. Viele Menschen haben ihre Vorstellung von Gott und auch, wie man durch Gott in den Himmel kommen kann. Einige glauben, dass Gott alle Menschen so sehr liebt, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Ist nicht so. Andere denken, dass wenn sie hier sterben, dass sie dann eine große Waage vor sich haben, wo praktisch alle guten Taten auf der einen Seite draufgeladen werden und auf der anderen Seite die ganzen negativen Taten. Und dann gucken wir mal, wie diese Waage aussieht. Und wenn deine guten Taten überwiegen, kommst du in den Himmel. Andere hoffen, dass sie vielleicht wegen ihrer religiösen Hingabe, weil sie jeden Sonntag in die Gemeinde oder in die Kirche gegangen sind, in den Himmel kommen. Oder andere meinen, wenn sie reichlich gegeben haben, wenn ihre Spenden so hoch waren, dass sie sich damit vielleicht einen Schlüssel für den Himmel erkauft haben. Ich möchte euch einen Film zeigen. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Wann kommen wir wirklich in den Himmel? Wir müssen die Bibel anschauen, denn sie muss unsere endgültige Antwort auf diese Frage sein. Schauen wir in Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Wenn es um die Frage der Errettung geht, geht es um dich. Es geht um mich, es geht um uns. Als Gott Adam und Eva im Garten Eden geschaffen hatte, nach seinem Ebenbild, lebten sie mit Gott und hatten Gemeinschaft mit ihm. Und ihr kennt alle die Geschichte. Am Anfang waren sie mit Gott verbunden und Gott hatte nur ein was gesagt: Sie sollten den Baum, der mitten im Garten stand, den Baum der Erkenntnis, davon sollten sie nicht essen. Und was haben sie getan? Die Schlange kam und sie täuschte Eva. Aber die Bibel sagt, sie hat nicht den Mann getäuscht. Und ich habe immer gedacht, Adam ist irgendwie durch den Garten gewandelt, steht er aber nicht. Und wahrscheinlich stand er genau daneben. Er hat es genau gesehen und er hat nicht eingegriffen. Und das hat mich echt entsetzt. Ich habe so gedacht, okay, der hat das vielleicht gar nicht richtig mitbekommen, steht aber in der Bibel nicht. Es steht, er stand dabei und er hat nichts dagegen getan. Adam und Eva entschieden sich, Gott sollte nicht ihre höchste Autorität mehr sein. Sie haben sich so gedacht, was gibt Gott das Recht, uns zu sagen, was böse, was gut und was falsch ist. Wenn Gott sagt, dass es falsch ist, muss es ja noch lange nicht für mich falsch sein. Ich möchte selber entscheiden, was Sünde ist. Ich möchte entscheiden, was gut für mich ist, was ich brauche, was ich haben will. Und so traten sie wirklich aus der Autorität Gottes heraus. Und dasselbe Problem hat die Menschheit eigentlich heute noch. Sie starben innerlich. Sie wurden von Gott, vom Leben Gottes abgeschnitten. Und sie wurden von Natur Kinder des Zorns, so sagt die Bibel. Und ihre innere Natur veränderte sich. Das Erste, was geschah, dass sie sich schämten, dass sie sich bedeckten. Sie hatten Angst, sie flohen und sie versteckten sich. Aber in dem Moment, als ihre Beziehung zu Gott wirklich getrennt wurde und ihre Beziehung zu Gott starb, hatten sie Angst. Und in Römer Kapitel 5 beschreibt es die Auswirkungen. Wegen Adams Übertretung drang der Tod zu allen Menschen durch. Dieser Zustand der Trennung von Gott wurde an die ganze Menschheit weitergegeben. Du und ich haben das geerbt. Und die Menschen wissen eigentlich intuitiv, dass etwas nicht stimmt. Wenn wir hier diesen Menschen sehen, der wirklich eine innere Leere hat, jeder Mensch sucht und jeder Mensch fühlt, dass er innerlich leer ist. Und er versucht eigentlich, diese innere Leere irgendwie zu füllen. Vielleicht mit Beziehung. Vielleicht mit Geld. Vielleicht mit Sex. Könnte passen. Passt nicht. Mit Erfolg. Passt auch nicht. Mit Drogen. Mit Religiosität. Aber jetzt, ein richtiges, dickes, fettes Auto hast, dann. Oder ein ganz großes, ganz tolles Haus mit Säulen. Es gibt nur ein was wirklich passt. Und dieses Loch und diese Leere wirklich ausfüllt. Und es ist Gott. Das Loch hat die Form Gottes. Und nur wenn du Gott in deinem Leben hast, füllt es wirklich dich aus und gibt dir einen Sinn in deinem Leben. Wir wurden geschaffen, um mit ihm zu leben. Wir wurden geschaffen, um mit ihm zu reden. Wir wurden geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Bibel sagt, wir waren tot in Übertretung und Sünde. Aber er hat uns lebendig gemacht. Wie hat Gott das gemacht? Wie bringt er uns vom Tod zum Leben? Wie verbinden wir uns wieder mit Gott? Er sagt es uns in Epheser 2, Vers 4. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade allein seid ihr gerettet. Also er tat es aus Gnade. Und nur aus Gnade. Aber das ist nur ein Teil der Gleichung. Der Rest steht in Vers 8 und 9. Schauen wir es uns an. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühre. Es ist aus Gnade durch Glauben. Nicht aus Werken. Können wir das mal zusammen sagen? Wir werden aus Gnade durch Glauben gerettet, nicht aus Werken. Wir werden aus Gnade durch Glauben gerettet, nicht aus Werken. So werden wir vor Gott gerecht gemacht. So gelangen wir vom Tod zum Leben. Aus Gnade durch Glauben, nicht aus Werken. Kein Werke der Selbstaufopferung, kein Geld, kein Almosen, keine Großzügigkeit, keine religiösen Werke. Es ist Gnade durch Glauben. Ich lese euch was aus dem Römerbrief vor. Anstatt zu vergleichen, solltest du jetzt mal zuhören, weil ich habe eine andere Übersetzung, und zwar die Hermann-Menge-Übersetzung. Der hatte mal eine Menge zu sagen, hat mal ein Pastor gesagt. Aber das kommt so gut rüber, und das möchte ich einfach mal lesen. Römer 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es ausspricht, denen vorhält, die unter dem Gesetz sind. Das heißt, im Besitz des Gesetzes sind. Es soll eben ein jeden, der Mund gestoppt, zum Schweigen gebracht werden und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sein. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch, also kein Mensch, vor Gott gerechtfertigt werden. Durch das Gesetz kommt ja nur Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden, nämlich die Gottesgerechtigkeit, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die daran glauben. Denn hier gibt es keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangeln den Ruhmes, den Gott verleiht. So werden sie umsonst oder geschenkweise ohne eigenes Verdienst durch seine Gnade gerechtfertigt, vermöge oder aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus erfolgt. Amen. Wir können alle auf dieselbe Art gerettet werden. Wir können auf dieselbe Art zu Christus kommen. Und es ist egal, wo wir herkommen, wie alt wir sind, ob wir schwarz, weiß, gelb sind. Wir haben alle gesündigt und wir brauchen Jesus Christus, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Amen. Nur dann erklärt uns Gott für nicht schuldig, wenn wir an Jesus Christus glauben, der unsere Sünden weggenommen hat. Denn Gott sandte wirklich seinen Sohn, der alle unsere Sünden, alle unsere Krankheiten, unsere Nöte, unsere Sorgen wirklich auf sich genommen hat. Damit wir wirklich mit ihm wieder in Verbindung kommen können. Schauen wir weiter. In Vers 28 schreibt Paulus folgende Worte. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Eine andere Übersetzung sagt, ohne Werke des Gesetzes, also ohne gute Taten. Wir folgern also, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke, ohne Taten, ohne Werke des Gesetzes. Wie viele stimmen dieser Aussage zu? Ich auf jeden Fall. Also, der Mensch wird aus Glaube gerechtfertigt, durch Glaube allein, ohne Werke. Wir kommen zu zweitens und schauen in Jakobus Kapitel 2, wo diese ganze schwierige Situation, diese Kontroverse ihren Ursprung hat. Martin Luther, der die Wahrheit der Rechtfertigung aus Glauben wieder ans Licht brachte, wollte sogar diesen Brief von Jakobus aus der Bibel entfernen, weil es für ihn konträr zu dem war, was eigentlich der Apostel Paulus geschrieben hat. Er wollte nicht akzeptieren, dass es inspiriert war, weil es scheinbar dem widersprach, was der Apostel Paulus gesagt hat. Und jetzt hört zu. Jakobus 2, Vers 14 bis 18. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch sagt zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das, was für den Leib notwendig ist, was nützt es? So ist es auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Super. In Jakobus 2, Vers 21 bis 24 steht, Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube Abrahams mit seinen Werken zusammenwirkte. Klingt konträr zu dem, was wir zuerst gehört haben, oder? Und die Schrift bestätigte sich, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ganz schöner Kontrast, oder? Paulus sagte, wir kommen zu dem Schluss, der Mensch wird aus Glauben gerechtfertigt ohne Werke. Und Jakobus sagt, der Mensch wird durch Werke gerechtfertigt, nicht durch Glauben allein. Lasst mich dazu einige sagen, und ich habe wirklich alle möglichen Bibelübersetzungen durchgeguckt, um das rauszufinden, was belegt, dass sich diese zwei Bibelstellen nicht widersprechen, sondern ergänzen. Und da habe ich in einem griechischen Urtext wirklich nachgeguckt, und da steht, dass dieses Verb, was geschrieben wurde, dass es eine unvollendete Verbform ist. Und da steht nämlich, in Vers 14, Jakobus 2, Vers 14, was ist der Nutzen, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glaube zu haben? Da steht nämlich in der normalen Bibel steht so nicht drin. Also es steht, was ist der Nutzen, meine Brüder, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke hat? Wenn jemand also immer sagt, er habe Glauben, ich glaube, aber man sieht nichts, es hat keine Werke, dann ist es toter Glaube. Und er sagt immer wieder, ich bin Christ, ich glaube, aber du siehst nichts. Dann kann ja was mit dem Glaube an sich, irgendwas nicht richtig stimmen. Die Lösung ist, wenn es echter Glaube und eine echte Bekehrung ist, dann wirst du Werke bei dem Menschen sehen. Wenn es echt ist. Wenn du sagst, ich glaube, ich bin Christ, ich glaube an Gott, ich glaube, und man sieht aber an dem Leben des Menschen und an seinem Lebensstil nicht, dass er glaubt und dass er irgendetwas verändert, dann kann es nicht stimmen. Dann kann irgendwas nicht stimmen. Jakobus spricht praktisch über Werke als Beweis für den Glauben, nicht als Mittel zur Errettung. Nochmal. Jakobus spricht über Werke als Beweis für den Glauben und nicht als Mittel zur Errettung. Es besteht eigentlich, oder es ist ein Unterschied zwischen diesen zwei Sachen. In Vers 18 sagt er, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir meinen Glauben aus meinen Werken. Er fordert also praktisch sichtbare Beweise von Menschen und das sind Werke. Wie sollst du sonst sehen, dass der Mensch bekehrt ist, dass er irgendwas tut, wenn sich an seinem Lebensstil vor der Bekehrung und nach der Bekehrung nichts ändert? Der einzige Weg, wie ich erkennen kann, dass du Glauben hast, ist durch deine Werke. Das, was du tust. Wenn Paulus über Glauben spricht, redet er von der Rechtfertigung vor Gott, die Menschen nicht sehen können. Paulus und Jakobus reden also von zwei unterschiedlichen Dingen. Gott sieht das Herz, das wir nicht sehen können. Aus Glauben allein werden wir vor Gott gerechtfertigt. Aber bei Menschen muss ich etwas sehen, um das zu erkennen. Jakobus spricht über die Frucht des Glaubens und Paulus über die Wurzel des Glaubens. Jakobus spricht von den Früchten. Der Apfel wuchs an einem Baum und der Baum und seine Früchte kamen aus einem Samen. Amen. Habe ich extra hier so ganz kleine Sämchen. So, das ist der Samen. Ich lege ihn ganz vorne hin, dass ihr ihn gut sehen könnt. So, ohne Samen bekommen wir keine Frucht. Amen. Wenn er lebendig und echt ist, wenn dieser Samen lebendig und echt ist, dann kommt eine Frucht raus. Einige Christen sagen, ich habe dies, ich habe jenes, ich habe das, ich glaube. Aber wenn du das hier nicht siehst, kann wahrscheinlich daran irgendwas nicht stimmen. Also, Paulus spricht von dem Samen, Jakobus spricht von den Früchten. Wenn wir wirklich den unvergänglichen Samen von Gottes Wort in uns haben, dann, wenn wir eine echte Beziehung zu Jesus Christus haben, dann wird sich unser Lebensstil verändern und wir produzieren schließlich sichtbare Früchte. Also, beide, Paulus und Jakobus, haben sich nicht widersprochen. Der eine hat vom Samen gesprochen und der andere hat von der Frucht, die aus dem Samen entsteht, gesprochen. Amen. Jetzt kommen wir zum Punkt 3. Was fangen wir jetzt damit an, mit den zwei Aussagen? Ich möchte euch ein Beispiel geben aus meinem oder aus unserem Leben. Als wir errettet wurden, war unser Leben echt chaotisch. Wir haben geraucht, unsere Ehe war eigentlich auch ziemlich am Ende. Ich habe damals einen anderen Mann kennengelernt, weil wir haben uns auseinandergelebt gehabt. Ich war so ein flippiges Etwas. Der Hoffmann war so lieber zu Hause. Bin dann auch ganz alleine mal zum Tanz gegangen. Als ich mich bekehrt habe, hat das aufgehört. Unsere Freunde waren nicht mehr. Die Freunde, die wir vorher hatten, die waren alle, waren dann nicht mehr da. Wir hatten in unserem Wohnzimmer eine große Wand, die hatte der Hoffmann, so einen großen Setzkasten, da haben wir so Schnapsflaschen gesammelt. Alle möglichen Sorten, die es gab damals im Osten. Und die haben dann Hauskreise angefangen und da kam immer ein Alkoholiker zu uns und der war von dem Hauskreis weniger begeistert wie von dieser großen Flaschenwand. Und dann haben wir haben alle Flaschen genommen, als wir das gesehen haben und haben die alle in Müll. Dann haben wir unsere CDs, waren es nicht, sondern damals Schallplatten durchgeguckt. Und da hatten wir auch so AC/DC-Schallplatten. Die wollten wir kaputt machen, so richtig zerknicken. Das ging nicht mal. Also AC/DC ist echt schwierig zu zerbrechen. Unsere Büchersammlung haben wir durchgeguckt. Es hat sich was geändert bei uns im Leben. Wir haben aufgehört zu rauchen. Die höchste Priorität war Gott und war Gemeinde. Und das war in unserem Leben so sichtbar, dass unsere Eltern das fast nicht glauben konnten. Bei mir ging es noch, aber beim Hoffmann, der echt ein bisschen chaotisch war, noch chaotischer, die Eltern konnten das überhaupt nicht fassen. Und er hat eigentlich immer gesagt, ich werde niemals solche Pressfilzhosen anziehen. Also das, was er heute anhat, sind eigentlich solche Hosen, die er nie anziehen wollte. Also es hat sich was geändert. Und wir haben an unserer Ehe gearbeitet. Dann gab es dann keine anderen Frauen oder anderen Männer mehr. Es gab nur noch uns. Also das, es hat sich was geändert bei uns. Und es ist sichtbar geworden. Seine Mutter kann es heute noch gar nicht fassen, was aus ihm geworden ist. Aber das war Gott, der da was gemacht hat, nicht er. Und du kannst mir nicht erzählen, dass dein Leben sich nicht geändert hat, als du Jesus in deinem Leben angenommen hast. Der auferstandene Retter, der Satan die Schlüssel für die Hölle und den Tod entrissen hat, ist in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und er hat alle Dinge durch das Wort seiner Macht geschaffen. Und er ist in dein Herz, in dich eingezogen und du willst erzählen, dass sich in dir nichts geändert hat. Kann nicht sein. Jakobus sagt, okay, wenn du das wirklich hast, dann wird es dafür Beweise geben. Zeige mir deinen Glauben durch deine Werke und ich werde es erkennen. Gott erwählte uns fehlbare, irdene Gefäße als Träger der Botschaft des Evangeliums. Und so beschloss er, Rettung in die Welt zu bringen. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht auf Menschen verlassen. Aber Gott hat keinen Plan B. Jesus wir sind sein einziger Plan. Wenn du und ich das Evangelium nicht weitertragen, tut's keiner. Er hat nur uns, um das Evangelium weiterzubringen. Jesus formulierte es so: Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Ein Leben, das nicht leuchtet, ist kein Licht. Und Jesus sagte: Wenn du mich vor den Menschen bekennst, werde ich dich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wenn du dich vor den Menschen schämst, dann wird er sich dann auch vor vor dem Vater für dich schämen. Wenn es in deiner Gebetskammer funktioniert, aber nicht in deinem alltäglichen Leben, dann ist es vielleicht nicht echt. Wenn es in der Gemeinde funktioniert, aber nicht an deinem Arbeitsplatz, ist es vielleicht nicht echt. Gott sucht keine unsichtbaren Undercover-Christen. Er sucht dich und er möchte, dass du dich von ihm gebrauchen lässt. Diese Sache muss vor der Welt gelebt werden. Es muss vor den Nachbarn gelebt werden, vor deinen Arbeitskollegen, vor deinen Freunden. Die Welt muss es sehen. Es soll sichtbar werden, wie du mit deinem Mann umgehst. Die Leute, die sind immer ganz erstaunt, wenn ich erzähle, ich bin seit 26 Jahren verheiratet und ich liebe diesen Mann immer noch. Können die fast nicht glauben. Aber es muss ein Unterschied sein. Amen. Die Leute sollen sehen, wie du mit deinen Kindern umgehst. Die sollen sehen, wie du in Problemen umgehst. Die sollen sehen, wie moralisch du in deinen Freundschaften bist, wie zuverlässig du bist und wie deine Hingabe zu Gott ist. Es drückt sich durch dein Geben aus, durch dein Nehmen, durch dein Sprechen. Es drückt sich aus, wie du deine Freunde oder deine Nachbarn behandelst oder auch deine Feinde. Wie gehst du mit Schwierigkeiten um? Wie gehst du mit deinem Chef um? Alles, was wir von Gott empfangen, kommt aus Gnade. Durch Glauben. Alles. Heilung, Führung, Wiederherstellung, Frieden, all das kommt auf dieselbe Weise. Ich möchte zusammenfassen. Errettung kommt aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werken. Aber Werke sind die Reaktion und die Frucht der Beziehung zu Gott, die wir aus Glauben haben. Und diese muss sichtbar werden. Ich möchte dir eins sagen. Falls du noch nie dein Leben für Jesus geöffnet hast, dann solltest du es tun. Du hast den Videofilm gesehen, der eigentlich ganz, ganz viel erklärt, woran, also ich finde, es ist so ein richtiger deutscher Film. Es passt so richtig in Deutschland. Jeder denkt, wenn ich getauft bin und ein bisschen nett bin, ist alles in Ordnung. Es ist es aber nicht und diese Botschaft muss rausgebracht werden. Es reicht halt nicht aus, dass wir uns taufen lassen. Das gibt uns keine Garantie, auch wenn du die Kirchensteuer dein ganzes Leben lang bezahlst, dass du in den Himmel kommst. Es ist nicht die Garantie, aber das glaubt, weiß nicht, wahrscheinlich 80% der Deutschen. Wir brauchen eine Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine Beziehung zu Jesus Christus. Wir brauchen Vergebung. Wir haben alle gesündigt. Und das Einzige, was uns in eine Beziehung zu Gott bringen kann, ist das Kreuz. Und diese Leere, die in uns drin ist, kann nur Gott ausfüllen. Er starb am Kreuz, um wirklich deine und meine Sünden wirklich wegzunehmen. Und wenn du Ja sagst zu Jesus und ihn als deinen Herrn und deinen Erretter annimmst und ihm sagst, dass du ihm vertraust, dann kommst du wirklich in eine Beziehung zu Gott, die dich in den Himmel bringt. Ich möchte einfach, dass ihr alle aufsteht und wir werden zusammen das Übergabegebet sprechen. Und glaube mir, eine Beziehung zu Gott ist das Beste, was dir in deinem Leben passieren kann. Vater im Himmel, ich komme jetzt zu dir. Ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Und ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dich. Ich komme jetzt zu dir. Komm du zu mir. Fülle mich aus. Vergib mir meine Fehler, die ich gemacht habe. Und mach mich ganz neu. Ich danke dir dafür, dass du mein Leben jetzt in deine Hand nimmst und mich führst und leitest. Du bist ein guter Gott. Und ich danke dir. Amen.